Noah und die Geschichte von heute haben etwas Gemeinsames. Es steht vorher ein Auftrag und dann heißt es los. Sie machen es nicht einfach so, Ärmel hoch und los, sondern sie haben einen Auftrag. Und das finde ich so schön. Am Anfang steht Gott, am Anfang steht Jesus, am Anfang steht der Auftrag. Und dann sagt er, setzt eure Gaben und Fähigkeiten ein. Ich lese Matthäus 25 ab Vers 14. Es wird dann so sein wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch die 2 Zentner, auch der, der die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub sein Geld an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silbergeld erhalten hatte, brachte 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier habe ich 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete, Herr, auch ich habe den Betrag verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit dem 1 Zentner Silberstücke und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn. Und da dachte ich, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, was ich verdient habe. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig, antwortete ihm darauf sein Herr. Auf dich ist kein Verlass und faul bist du auch noch. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, was du verdient hast, hättest du zumindest mein Vermögen bei einer Bank anlegen können. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 5 Zentner hatte. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die Finsternis, wo es nur Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. Wir hören die Predigt.
Erntedank. Wir haben, denke ich, dieses Jahr vielleicht seit langem mal wieder gemerkt, dass wir bei allem, was wir beeinflussen können und wo wir uns auch Mühen und Leistungswillen einsetzen, trotzdem total abhängig sind von Gott. Ja, dass er es regnen lässt. So banal das klingt. Das ist das eine, dass wir uns mühen dürfen, aber eben dabei auch immer wieder uns von der Abhängigkeit Gottes bewusst sind, in Bezug auf die ganz einfachen, schlichte Versorgung mit Lebensmitteln. Und das andere, Erntedank, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen beim Mitarbeiterteam, auch was es an Frucht in unserem Leben gibt und was es an Frucht in einer Kirchengemeinde gibt, hat zu tun zum einen mit Leistungswillen, mit dem, was ich einsetze, aber es ist auch immer, dass wir abhängig sind vom Segen Gottes. Erntedank. Leistungswille und Wohlstand sind das biblische Thema. Wir haben uns ja jetzt in dieser Reihe seit mehreren Wochen beschäftigt, welchen Einfluss hat eigentlich die Bibel, hat das Evangelium auf unsere westliche Kultur und heute eben nochmal diese Fragestellung Leistungswille und Wohlstand. Hat das eigentlich in unserem Land, in unserer Kultur etwas mit der Bibel zu tun? Der erste Punkt, wertvoll. 1851 fand zum allerersten Mal die Weltausstellung statt. Sie fand statt in London. Und zwar wurde extra in London der Kristallpalast gebaut. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das war so der Beginn der modernen Welt, sagt man. Der Beginn auch des modernen industriellen Zeitalters. Und es ging bei dieser ersten Weltausstellung vor allen Dingen darum, England, Großbritannien zu feiern als Industrie- und Kolonialmacht. Natürlich gab es auch andere Aussteller, zum Beispiel Russland, Österreich, Frankreich und Japan. Sie zeigten aber vor allem dem Kunstgegenstände. Indien zeigte den Koh-i-Noor, das war der größte Diamant der Welt, der dann später die Krone der englischen Königin zierte. Und die USA war ja noch wildes Land, wurde von der britischen Presse belächelt. Sie bekamen ihre Ausstellungsfläche noch nicht einmal gefüllt. In der Hauptsache war dort ein kleines Kornfeld aufgebaut und mittendrin, etwas verloren, stand ein Gerät. Die London Times spottete über diese Prärielandschaft mit einem Fahrzeug, das wie eine Mischung aus Flugmaschine, Schubkarre und römischem Streitwagen aussah. Gebaut von einem Mr. McCormick. Hier sehen wir das. Die Älteren unter uns kennen wahrscheinlich dieses Gerät noch. Ich weiß nicht, ob ihr es noch selbst benutzt habt oder ob es verrostet als Museumsstück irgendwo in der Scheune stand. Die McCormick-Mähmaschine. Cyrus McCormick, so hieß der Mann, vollzog am nächsten Tag eine Vorführung im Außengelände. Und obwohl es regnete und sehr schlechte Wetterbedingungen war und nur sehr wenig Zuschauer kamen, hat dann hinterher die beiwohnende Jury Folgendes festgehalten. Dass man nämlich mit diesem Gerät an einem Tag 40 Morgen Land abernten konnte. Nur für uns Nichtbauern, das war die Tagesleistung eines 12-Stunden-Tages von 40 Erntehelfern. Am nächsten Tag war kaum noch jemand bei dem Koh-i-Noor-Diamant. Die Massen drängten sich um die McCormick-Mähmaschine. Viele, alle wollten sie sehen und viele wollten sie kaufen. Aber Cyrus McCormick verkaufte seine Maschinen nicht einfach, möglichst gewinnbringend, sondern McCormick, er war nicht bloß ein Erfinder oder ein Hersteller von Erntemaschinen. Seine Lebensmaxime war, er wollte der allerbeste Geschäftsmann der Welt werden. Und das im Wortsinn, der allerbeste Geschäftsmann der Welt. Und deshalb bot er den interessierten Bauern erst einmal Probefahrten auf dem Feld an. Er gab ihnen Garantien mit. Dann sagte er, holt das Gerät bitte im Mai ab. Und dann bekamen sie auf ihrem eigenen Hof Schulungen von den Mitarbeitern von McCormick. Mit einer weiteren Garantie, dass dann während der Ernte eine Ersatzteilversorgung gewährleistet wäre, zu jeder Zeit. Und zahlen sollten sie erst im Dezember nach Einfuhr der Ernte. Und wenn das im ersten Jahr nicht gelingen sollte, kriegten sie Zahlungsaufschub. McCormick wollte der Beste sein. Und zwar nicht nur, was sein Produkt anbelangte, er wollte der Beste für seine Kunden sein. Welche Überzeugung und Werte trieben diesen Mann an? Der zweite Gedanke, Arbeitswerte. Cyrus' Großeltern kamen 1735 nach Amerika. Und wie viele Auswanderer von England, von Schottland, von Irland oder auch Deutschland, hatten sie als einziges Buch, was sie mit sich führten, die Bibel dabei. Die Bibel, die durch die Reformation in Europa wiederentdeckt und jedem zugänglich gemacht worden war. Und das zusammen mit den Lehren von Luther oder Calvin oder auch von John Knox. Es war prägend geworden für das Denken, für die Kultur im Westen. Und dann, 200 Jahre später, hat es eine riesen Talfahrt gegeben. Man hatte den Eindruck, alles war wieder irgendwie in Vergessenheit geraten. Und es brauchte einen Mann wie John Wesley, der einen neuen Aufbruch in England hervorrief. Ein Mitarbeiter, von John Wesley hieß Whitfield oder Whitefield. Er überquerte innerhalb seines Lebens 17 Mal den Ozean zwischen England und den USA, um das Evangelium in die neue Welt zu bringen und den Auswanderern, die Auswanderer in ihrem Glauben zu stärken. Jetzt denkt man heute 17 Mal, ja gut, er hat sich halt ins Flugzeug gesetzt. Und wenig später war er da. Nein, der ist wochenlang, hat er gebraucht für eine Fahrt mit dem Schiff hinüber und hat das 17 Mal hin und her gemacht, um die Menschen dort zu stärken in ihrem Glauben, das Evangelium dort auszubreiten. Und dann geschah etwas, das ist eingegangen in die Geschichte als The Great Awakening, das große Erwachen in den englischsprachigen Ländern. Erneut wurde die Kraft des Evangeliums wieder entdeckt. Puritaner, so wurden die Auswanderer, die dort ankamen, spöttisch genannt. Puritaner, wegen ihrem puren, schlichten Glauben an die Bibel als Wort Gottes und wegen ihrem von Fleiß und Genügsamkeit geprägten Lebensstil. Puritaner. Und folgende Werte in Bezug auf die Arbeit hatten diese Menschen in der Bibel entdeckt und sie lebten sie. Und jetzt kommt die Herausforderung des Abends. Wir werden jetzt einen Schnelldurchflug machen durch die Bibel, was Arbeitswerte. Ja, ich hoffe, ihr haltet durch. Wir schauen mal. Es gibt ja gleich Abendbrot. Also, unser Text, mit dem wir eingestiegen sind, Matthäus 25, wir sind von Gott beauftragt. Und dem einen gab er 5 Talente. Ich habe mal das alte Wort reingenommen, das, was wörtlich dort steht. Das war eine Maßeinheit. Die hieß so, das war ein Talent Silber. Und ich finde das so wunderbar, weil das Wort bei uns heute ja im Sprachgebrauch auch verankert ist, natürlich mit einer etwas anderen Bedeutung. Aber dem einen gab er 5 Talente, dem nächsten 3, dem nächsten 1. Je nach seinen Fähigkeiten beauftragt zu handeln und dann reiste er ab. Beauftragt, unser Talent einzusetzen. Wo ich meine Talente, meine Gaben, meine Fähigkeiten vergrabe, da betrübe ich den Schenker. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal einmal erzählt habe. Ich hatte eine Tante, die hat nie Geschenke ausgepackt, weil sie wollte, ja, sie wusste da nicht mit umzugehen. Was ist jetzt, wenn ich mich nicht freue? Dann muss ich so tun, als ob ich mich freue. Und damit sie in diese Situation gar nicht kam, hat sie das Geschenk immer genommen, hat Danke gesagt und hat es weggestellt. War für den Schenker total doof. Ich habe mal irgendwann, als ich da mal übernachtet habe, ein Geschenk von mir gefunden, unausgepackt im Keller. War kurz versucht, es einfach wieder mitzunehmen. Wenn ich meine Talente, Gaben, Fähigkeiten vergrabe, dann betrübe ich Gott, den Schöpfer. Und ich beschneide mich selbst. Ich belaste unnötig meine Mitmenschen. Denn ich fehle ja, wenn ich fehle. Und dann müssen andere diesen Mangel ausgleichen. Talente wozu? Wir haben Talente. So war zum Beispiel Cyrus McCormick überzeugt, um Arbeitsbedingungen für andere Menschen zu erleichtern und vielen zu helfen. Er sah nämlich immer wieder, wie diese Erntearbeit unheimlich mühsam war und wie vor allen Dingen Frauen, Kinder und Sklaven zu dieser Arbeit gezwungen wurden. Und dann fand er in der Scheune seines Vaters eine alte, unfertige Mähmaschine, die nicht funktionierte. Der Vater hatte damit angefangen und war nicht vorwärts gekommen. Und dann setzte er sein Talent ein und hat diese Maschine zur Serienreife gebracht. Er hat sie überarbeitet, sodass sie wirklich funktionierte. Und er setzte damit nicht nur Arbeitserleichterung von vielen Menschen in Gang. Heute ernten 5% aller Menschen die Felder ab. Und zu seiner Zeit waren es 80% aller Menschen. Waren mit Ernte beschäftigt. Er setzte also nicht nur diese Arbeitserleichterung in Gang, sondern auch die Steigerung des Ertrags. Heute ist die USA Kornkammer der Welt. Wir sind beauftragt, unser Talent einzusetzen. Ein zweiter Wert, 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde Und dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Die Schöpfung ist gut. Wir sind nicht beauftragt, aus der Schöpfung zu entfliehen oder uns von unserem Körper, von unserer Körperlichkeit abzukoppeln und durch Meditation in irgendwelche höhere Sphären zu kommen, sondern die Schöpfung und auch unser Körper sind gut, sind Gott gewollt. Wir sind beauftragt, Schöpfung zu bebauen, Schöpfung zu gestalten. Und das in Verantwortung vor Gott, der der Schöpfer ist. Und dann merken wir sehr schnell, dass wir keinen Profit betreiben sollen durch Raubbau. Ich fand das so interessant, jetzt mit dem Hambacher Forst. Man kann da ja rüber denken, wie man will. Und ich kann das auch nicht in der Tiefe jetzt erörtern. Heute sind wir da durchgefahren, durch ein Braunkohleabbaugebiet. Und plötzlich sieht man das nochmal mit ganz anderen Augen. Es ist unfassbar, wie das aussieht. Wir sollen Schöpfung bebauen, gestalten in der Verantwortung vor Gott. Die Schöpfung ist gut. 1. Mose 3. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich vom Ertrag des Ackers zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das ist eine Ansage Gottes nach dem sogenannten Sündenfall, nachdem der Mensch sich von Gott getrennt hat. Dann merken wir nicht nur, der Mensch ist in einen Abwärtsstrudel geraten, sondern die ganze Schöpfung. Es ist seit dem Sündenfall eben ganz normal, dass Schweiß und Mühe und auch Misserfolg zur Arbeit dazugehören. Ich werde das nie vergessen. Irgendeine Arbeit hatte ich zu tun und es ging einfach nicht vorwärts. Ich kann euch auch sagen, was es war. Das Klo war verstopft. Und ich hatte so eine ganz lange Spirale besorgt und hatte dann versucht, das wieder gangbar zu kriegen. Und an irgendeinem Punkt hatte sich diese 5-Meter-Spirale in dem Rohr verhakt. Jetzt hatte ich also nicht nur ein verstopftes Klo, sondern da hing auch noch eine 5-Meter-Spirale drin. Und dann kam Christian Halfmann, auch Teil dieser Gemeinde, und guckte sich das an und sagte nur, es gibt Tage, da verliert man. Fand ich sehr hilfreich. Aber so ist es nun mal. Wir haben kein Anrecht darauf, dass immer alles klappt. Mühe und Schweiß und auch Misserfolg sind normal. Es gehört zur Arbeit dazu. Und trotzdem wurde auch durch die Geschichte Israels im Alten Testament sehr deutlich, dass zum Beispiel Armut durch Fehlverhalten kein unabdingbarer Fluch ist, sondern es immer die Möglichkeit der Umkehr und des Neuanfangs gibt. Gottes Vergebung steht immer bereit. Jesaja 55, 1-3, da sagt Gott zu seinem Volk, hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann bekommt ihr genug. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Weisungen an, damit ihr am Leben bleibt. Das heißt ja, auf einen Nenner gebracht, die Zukunft kann immer besser werden, als die Vergangenheit war. Das ist uns vielleicht heute völlig klar. Aber wenn wir denken, wo kamen denn die Menschen her? Mit Standesdenken. Ich bin Bauer, weil mein Vater auch Bauer war. Ich bin Handwerker, weil mein Vater auch Handwerker war. Und wenn meine Eltern arm waren, dann werde ich wahrscheinlich auch arm sein und so weiter. Diese gesetzten Lebensbedingungen. Und die Bibel sagt, nein, deine Zukunft kann anders werden. Deine Zukunft ist offen. Gehen wir weiter. 1. Mose 2. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Das Erste, was hier steht, 6 Tage Arbeit. Man ist immer ganz schnell bei dem Sabbatgebot, bei dem Ruhetag. Aber erstmal steht da ja, 6 Tage sollst du arbeiten. Und damit nur das, wir das direkt klar haben, dass da ist jetzt nicht bloß das berufliche gemeint, sondern Arbeit ist ja, dass ich arbeite, dass ich tätig bin. Egal wo, ob ich am Haus was repariere, im Garten was machen muss, den Haushalt führen oder eben auch einem bezahlten Beruf nachgehe. Aber 6 Tage sollen wir arbeiten. Niemand ist vom Arbeitsgebot Gottes ausgenommen, egal wie reich er ist. Und Cyrus McCormick war lange reich genug und hätte längst aufhören können zu arbeiten. Und er hat einfach weitergearbeitet. Und nicht, weil er mehr Geld verdienen wollte, sondern weil er gesagt hat, das ist meine Aufgabe. Und das Geld, was er dann dazu noch verdient hat, hat er dann eingesetzt für andere Dinge, für wohltätige Zwecke. Niemand ist von dem Arbeitsgebot ausgenommen, egal wie reich, egal wie arm. Auch das gibt es in unseren Ländern im Sozialstaat, dass Menschen sagen, warum sollte ich arbeiten gehen? Ich verdiene dort ja eigentlich nicht mehr, als wenn ich Hartz IV bekomme. Und dann müssen wir sagen, doch, es ist aber ein Auftrag Gottes, arbeiten zu gehen, zu arbeiten. Und das ist keine Strafe, sondern es geht um Sinnerfüllung an dieser Stelle. Das heißt ja nicht umsonst, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Dass Menschen dann oft nicht mehr wissen, was sie denn mit ihrer Zeit eigentlich tun sollen. Und dann auch der 7. Tag ruhen, auftanken an Leib und Seele, in der Stille, im Gottesdienst, ausschlafen, Sport machen, sich mit Kultur beschäftigen, Zeit mit Gott, mit sich selbst, Zeit mit anderen Menschen, abschalten. Man hat an verschiedenen Stellen in der Welt das versucht auszuhebeln. In der damaligen UdSSR hat man gesagt, wir machen einen anderen Rhythmus. Wir machen 10 Tage arbeiten, einen Tag frei, 10 Tage arbeiten, einen Tag frei. Dann wird es unserer Wirtschaft besser gehen. Und man ist sehr schnell wieder zu diesem Rhythmus 6-1 zurückgekommen, weil die Leute alle krank wurden. Und der Wirtschaft es nicht besser ging. Wir haben heute die Volkskrankheit Burnout, weil es uns immer schwerer fällt, abzuschalten, wirklich abzuschalten. Wir brauchen dieses uralte Wechselspiel. Interessant, Gott begründet das mit der Schöpfung. Also so alt ist das schon. Schon im Schöpfungsbericht verankert. 6 und 1. 6 Tage arbeiten, ein Tag. So sind wir geschaffen. Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Woher kommt eigentlich unser Begriff Beruf? Er steckt in dem Wort Berufung. Luther hat gesagt, alle Christen sollen Priester sein. Priestertum aller Gläubigen. Und damit meinte er nicht, dass dann in der Kirche alle vorne stehen und keiner mehr sitzt. Sondern er meinte damit, dass jeder Beruf ein Priesterdienst ist. Dass wir, ob wir nun als Maurer arbeiten oder als Kaufmann oder als Arzt oder als Pastor oder was auch immer, dass wir alle Priester sind für Gott an der Stelle, wo wir stehen. Und dass wir dann zu Gottes Ehren unsere Aufgabe meistern. Ich glaube, dass heute viele Menschen und auch viele Unternehmen ihre Berufung verloren haben und gar nicht mehr wissen, wozu soll ich eigentlich morgens aufstehen? Oder Unternehmen nicht mehr wissen, wozu machen wir eigentlich das, was wir machen? Und das hinterlässt sofort ein Riesenloch, ein großes Vakuum. Sie wissen nicht, wozu. Und dann hat man keine Motivation mehr. Es macht keinen Sinn, das, was ich tue. Es hat keine Ehre mehr. Und wenn die führenden Automobilhersteller Deutschlands ein ganzes Volk betrügen und es wird noch nicht mal eingegriffen, dann verlieren auch solche großen Unternehmen ihre Ehre. Maximaler Profit ist keine Berufung. Beruf zur Ehre Gottes und zum Dienst an der Gesellschaft. Alles, was ihr tut, tut nicht für die Menschen, sondern von Herzen für Gott. Was ist das auch für eine Aufwertung meiner Tätigkeit? Ich muss nicht erst etwas ganz Besonderes tun, damit ich etwas für Gott tue, sondern ich soll das, was ich tue, für Gott tun und dadurch wird es besonders. Alles, was ihr tut, tut von Herzen für Gott. Matthäus 6, Vers 33 geht in eine ähnliche Richtung. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. Eigentlich steht dort um die Königsherrschaft Gottes, um das Reich Gottes und lebt nach Gottes Willen. damit er euch mit allem anderen versorgen. Und Reich Gottes ist nicht nur irgendwo in Kirche. Das war interessanterweise auch ein Gedanke, der ganz stark von Calvin geprägt wurde. Dass er gesagt hat, Reich Gottes ist da, wo du dich dem Willen Gottes unterordnest und dafür sorgst, dass in deinem Umfeld Willen Gottes geschehen kann. Da beginnt Reich Gottes. Und dann kann Reich Gottes überall da beginnen, wo du bist. Wo du mit dafür tätig wirst und dich einsetzt, dass der Willen Gottes Raum gewinnt. Das Eheverständnis der Bibel. Da heißt es in Galater, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Christus seid ihr alle eins. Mann und Frau sind Partner, sind ein Team. Man hat ja früher immer gesagt, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Heute könnte man das genauso auch umgekehrt sagen. Partnerschaft, Ehe, Partner. Cyrus McCormick konnte nur deshalb Zeit überhaupt finden für seine Erfindung, weil seine Frau die Leitung der Farm übernommen hat. Und das war kein Bauernhöfchen, sondern der Hof hatte 400 Hektar. Wenn man dafür die Leitung übernimmt, dann hat man gut zu tun. Und seine Frau hat die Farm geleitet, damit er seine Erfindungen machen konnte und hinterher seine Erfindungen vermarkten konnte. Ehepartner. Matthäus 6, Vers 24. Jetzt sagt vielleicht ja mancher bei dem Thema, ja Moment mal, aber es heißt doch in der Bibel, wir können nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wir können doch nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Wie ist das denn jetzt gemeint? Das stimmt. Die Ausrichtung ist extrem wichtig. Zwei Drittel aller Gleichnisse in der Bibel haben interessanterweise trotzdem mit dem Thema Geld zu tun. Also scheint dieses Thema ja wichtig zu sein. Aber die entscheidende Frage ist, hat das Geld dich oder hast du das Geld? Hast du Geld, um zu Gottes Ehre, seiner Welt und anderen Menschen zu dienen? Oder hat das Geld dich? Eifer und Ehrgeiz und Fleiß sind nicht gleichzusetzen mit Habgier. Das kann kippen, ja. In dem Film Wall Street, der diese ganze Thematik um den Bankencrash thematisiert hat, verfilmt hat, da ist im Abspann etwas Interessantes zu sehen. Auf den Dollarnoten steht ja mittendrin In God We Trust. Finde ich eigentlich ein guter Slogan, ja. Jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, mit Geld handel, kann ich mir Gedanken, ich will eigentlich nicht in dieses Geld vertrauen, sondern ich will in Gott vertrauen. Und in dem Abspann von dem Film Wall Street passierte Folgendes. In Greed We Trust kam da. Greed heißt Habgier, Gier. Habgier führt zu Bosheit. Und Bosheit mag den Einzelnen bereichern, ja, aber es wird immer dafür sorgen, dass ein Volk oder dass ein Betrieb oder dass viele verarmen, viele verlieren. Das gilt dann selbstverständlich auch in der Arbeitswelt. Und McCormick wollte niemanden in dieser Kette von Rohstoffen und Produktion und Kunden, er wollte niemanden übervorteilen. Und wenn er dann Geld gewann, hat er diesen Reichtum in das Gemeinwohl investiert. Genau, das ist die Liste. Hast du Geld oder hat das Geld dich? Und das Letzte, diese Puritaner, die nach diesen Maßstäben gelebt haben, sie haben nicht nur für sich das irgendwie getan, sondern es war ihnen extrem wichtig, dass die Gesellschaft geprägt war, dass ein Staat geprägt wurde nach diesen Maßstäben. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass ja auch ein Staat nach diesen Maßstäben lebte. Man weiß heute, dass die Puritaner in den USA mit dafür verantwortlich waren, dass in den USA Demokratie und Rechtsstaatlichkeit das Regierungssystem wurden. Das ist heute von Gesellschaftshistorikern nachgewiesen. Weil sie überzeugt waren eben auch von diesem Maßstab, du sollst nicht stehlen. Du sollst weder stehlen an den Menschen, für die du verantwortlich bist, denen du etwas verkaufst, von denen du Rohstoffe ziehst, aber auch der Staat soll nicht stehlen. Der Staat soll dafür sorgen, dass Menschen Innovationswillen, Erfindungsgeist, Investitionswillen hervorbringen können, weil sie sich sicher sind, dass das in diesem Staat geht. Weil die Puritaner davon überzeugt waren, dass das dann wiederum für alle gut wird. Und jetzt schaut euch diese Liste an. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Gesellschaft, die von ihrer Arbeitswelt nach diesen Maßstäben lebt, Aufschwung erfährt? Der Wohlstand der westlichen Kultur, so sind Forscher sich einig, war nie das Ziel dieser Liste. Aber er war ein Nebenprodukt. Er war ein Nebenprodukt einer Gesellschaft, die sich in ihren Arbeitswerten ganz stark an der Bibel ausrichtete. Ob sie das nun bewusst getan hat oder geprägt von den Puritanern und dadurch dann vervielfältigt multipliziert. Aber das erleben wir gerade eben ja in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Wohlstand ohne Grundlagen kann auch in die Gier kippen. Arbeitswerte. Der letzte kurze Punkt, unsere Talente. Cyrus McCormick ist dir vielleicht zu lang her oder zu weit weg. Dann lies doch mal, wenn du es in die Finger kriegst oder bei Google, bei Wikipedia nach, die Biografie von Horst Deichmann, Deichmann-Schuhe. Er wurde in Essen-Borbeck geboren, 1943, 17-jährig, als Flakhelfer eingezogen, mit 18 an die Ostfront, überlebte nur deshalb, weil er mit einer Halsdurchschussverwundung ins Lazarett kam und dann wieder nach Hause durfte, machte dann nach Kriegsende sein Abitur nach, studierte evangelische Theologie bei Karl Barth und danach Medizin. Er promovierte 1952 und arbeitete als Orthopäde. Aber 1956 musste er das Schuhgeschäft seiner Eltern übernehmen. Sie waren verstorben. Und ja, eigentlich als Notbehelf stieg er dort ein. Und er baute es nach und nach aus mit völlig neuen Warensystemen. Horst Deichmann war bekennender Christ. Und sein Leitsatz war, die Firma muss den Menschen dienen. Die Firma muss den Menschen dienen. Das galt für seine Mitarbeiter. Er legte Regeln fest, wie es seinen Mitarbeitern ergehen sollte in seiner Firma. Er besuchte die Produktionsstätten vor Ort und schaute sich an, unter welchen Bedingungen die Leute dort Schuhe nähen mussten und sorgte dafür, dass das menschenwürdige Verhältnisse wurden. 1977 hat er die Sozialstiftung Wort und Tat gegründet. Er hat die Großevangelisationsorganisation Pro Christ unterstützt. Er hat bei dem letzten großen Tsunami 15 Millionen für die Opfer gespendet. Er war Förderer des Ben-Gurion, der Ben-Gurion-Uni in Israel, der Folkwang-Uni der Künste, der medizinischen Uni in Essen. Cyrus McCormick oder Horst Deichmann, vielleicht waren das Menschen, die hatten 5 Talente und haben dann 10 draus gemacht. Und eventuell ist uns das alles eine Nummer zu groß. Aber ich bin überzeugt davon, dass du und ich von Gott begabte Menschen sind. Und wir sind aufgefordert, das zu entdecken und zu leben, zur eigenen Freude, zum Wohl unserer Mitmenschen und zu Gottes Ehre. Werte und Wohlstand woher? Damit haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt. Das war so unsere Entdeckungsreise. Wir haben nochmal nachvollzogen, wie das Evangelium unsere Kultur geprägt hat. Welche positive, gestaltende Kraft darin enthalten ist und wie ungeheuer wertvoll der Glaube an den Gott der Bibel ist. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen einen Glauben an den großen Gott. Und darum soll es in unserer nächsten Gottesdienstreihe gehen. Sie heißt majestätisch, Begegnung mit dem Heiligen. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber einen Glauben an den großen Gott. Amen.